Jeder sollte von Zeit zu Zeit mal die Perspektive wechseln. Ein Problem kann dann plötzlich ein Geschenk sein, schwarz ist plötzlich weiß und der Eingang zum Nadelöhr ist statt verborgen präsent wie nie zuvor. Das sind die Worte von Fernsehmoderatorin Barbara Fleißner, mit denen sie ihren Podcast Perspektivenwechsel vorstellt. Und ich erzähle dir jetzt davon, weil die liebe Barbara mich vor ein paar Wochen zum Interview eingeladen hat und wir gemeinsam dann entschieden haben, dieses Interview auch in meinem Podcast zu spielen. Herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Ich bin ja eigentlich immer sehr kritisch, wenn es um Interviews geht, die ich selber gebe. Da finde ich immer irgendwie etwas, das ich dann lieber anders gesagt hätte. Manches ist mir dann irgendwie peinlich oder ich habe das Gefühl, naja, vielleicht wieder doch mal zu viel gequatscht. Aber die Barbara Fleißner hat da mit ihrer sehr, wie ich finde, feinfühligen, neugierigen und einer ja, sehr sympathischen Gesprächsführung dafür gesorgt, dass wir beide danach eine ziemliche Freude mit dem Interview hatten. Und sie hat da, finde ich, einen sehr, sehr schönen Bogen gespannt von meiner Weltreise, die jetzt bald 3 Jahre zurückliegt, zu den brandaktuellen Themen rund um die Corona-Krise und Zeiten der Unsicherheit, durch die wir da alle gehen. Wir haben auch über den Beginn meiner spirituellen Reise gesprochen, über meine Erfahrungen mit den Ayahuasca-Zeremonien im Amazonas-Regenwald und warum danach auch nichts mehr so war wie vorher. Das ist auch eine Sache, über die ich bisher nur ganz wenig gesprochen habe. Ich habe in meinem Buch drüber geschrieben. Und ja, die Barbara hat da Sachen aus mir herausgekitzelt und irgendwie hat sie es geschafft, dass ich mich dabei einfach nicht unwohl gefühlt habe. Wir haben auch über die Parallelen gesprochen, zum Beispiel zwischen meiner Atlantiküberquerung und meiner Kündigung beim ORF und warum ich glaube, dass es so unheimlich wichtig ist, den sicheren Hafen zu verlassen, wenn du wissen möchtest, was alles in dir steckt. Oder wie ich heute zum Beispiel damit umgehe, wenn mich Ängste und Selbstzweifel überkommen, auch in meiner Selbstständigkeit jetzt zum Beispiel und mit allem, was damit zusammenhängt. Ja, das Gespräch ist stellenweise sehr persönlich, aber die Barbara hat dafür eine Wohlfühlatmosphäre gesorgt und ich finde, das ist eine ganz besondere Qualität, die sie da mit viel Herz und Hingabe in ihren Podcast Perspektivenwechsel einbringt. Und daher mag ich dir den jetzt auch ans Herz legen, weil ich war dann nämlich auch ein wenig neugierig und habe mir einige ihrer anderen Interviews angehört. Losgegangen ist es da zum Beispiel gleich mal mit einem sehr bewegenden Gespräch mit John Strelecki, dem unglaublich erfolgreichen Autor von Das Café am Rande der Welt oder The Big Five for Life. Oder auch sehr empfehlenswert ist die Folge mit Johannes Huber, der ebenfalls Bestseller-Autor ist und wie kein zweiter in Österreich eine Brücke baut zwischen Wissenschaft und Spiritualität, zwischen dem Erklärbaren und dem Unerklärlichen. Dann hat sie zum Beispiel auch noch Matthias Strolz, P.A. Straubinger und einige andere sehr interessante Menschen vors Mikrofon geholt. Barbara und ich sind draufgekommen, dass wir mit unseren Podcasts eine ähnliche Vision verfolgen. Wir wollen möglichst viele Menschen mit Geschichten und Gedanken inspirieren und ihnen Mut machen, die Vielfalt des Lebens und sich selbst zu entdecken. Ja, und damit lasse ich es jetzt auch gut sein. Am besten, du hörst es dir einfach selbst an und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Vergnügen mit unserem Gespräch und mit ein paar Antworten auf die Frage, warum du nicht schon vorher wissen musst, wohin die Reise geht.
Jakob, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dass wir die Zeit gefunden haben. Ich freue mich voll auf dieses Gespräch jetzt.
Na, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Barbara.
Du, ich bin über deinen Podcast auf dich gekommen. Du hast auch ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Weltnah, der Podcast 1000 First Steps, 1000 erste Schritte. Ja. Finde ich gerade in der jetzigen Zeit so schön, weil diesen ersten Schritt, den man immer wagen muss, egal ob man das in deinem Fall halt quasi absichtlich macht, ja, bewusst macht, ja, oder wie wir halt jetzt gerade voll reingestoßen werden, dass wir da lauter neue erste Schritte wagen müssen, das ist schon was ganz Besonderes, auch wenn man gar nicht weiß, was rauskommen wird. Oder ist es gerade deshalb so was Besonderes und so Wichtiges, dass man es nicht weiß?
Naja, ich glaube, egal was man an neuen Dingen probiert, irgendwann muss man anfangen, weil sonst macht man es nämlich einfach nicht. Ob man das jetzt willentlich macht, indem man zum Beispiel sagt, man macht eine Reise, die von der man schon lange geträumt hat, oder man startet ein neues Projekt, von dem man glaubt, dass es gut ist für einen selbst, für andere Menschen. Irgendwann muss man einfach den ersten Schritt gehen. Und dieser erste Schritt kann auch ganz, ganz klein sein. Es kann ein Anruf sein, es kann eine Recherche sein im Internet, um ein paar Infos zu kriegen. Das kann, wie es in meinem Fall war, auf eine Bootsmesse fahren. In Tulln, auf die Boot Tulln bin ich gefahren, nämlich um dort herauszufinden, wie wahrscheinlich ist es denn, in einem gegebenen Zeitraum um die Welt zu hitchhiken. Also das heißt, zwei große Ozeane zu überqueren. Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, das geht sich nie aus in der Zeit, nämlich in diesen 14 Monaten, die ich für meine Weltreise hatte, dadurch wurde es dann nur der Atlantik. Mhm. Aber um herauszufinden, wie geht man denn das an? Wann ist ein guter Zeitpunkt dafür? Musste ich halt irgendwann einmal diese Infos kriegen, und ich habe das Gefühl gehabt, auf diese Bootsmesse zu fahren, um dort mit Menschen zu sprechen, die halt schon oft über den Atlantik gesegelt sind, ist einmal ein guter erster Schritt. In Wahrheit gab es viele erste Schritte bei diesem Reiseprojekt, weil es gab auch den Schritt zum Chef zu gehen und zu fragen, ob ich freikriege und so. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, es macht diese Sache auch so wahnsinnig spannend, dass, weil man eben nicht weiß, worauf man sich dann einlässt. Und in Wahrheit weiß man es ja nie. Man glaube ich, ist in einer gewissen Illusion auch zu glauben, man weiß immer, was als nächstes passiert, oder man hat die Kontrolle über die Dinge, die passieren, und dann passiert etwas, über das man sowas von überhaupt keine Kontrolle hat, und plötzlich lernt man auch damit umzugehen und entdeckt vielleicht neue Stärken in sich. Und
was ist für dich in deinem Leben vielleicht so eine Hilfe, dass man eben mit diesen unerwarteten Dingen, wie zum Beispiel jetzt diese Corona-Krise, wo dann Jobs wegfallen, wo man auf einmal in der Kurzarbeit ist, wo man immer weiß, okay, wie wird's denn ausschauen in einem halben Jahr? Vielleicht noch schlimmer als jetzt? Jetzt weiß ich teilweise schon nicht weiter. Was ist da so der Anker, den du dir gesetzt hast, in solchen unerwarteten Situationen da durchzutauchen und zu wissen, da ist vielleicht doch was Schönes am anderen Ende?
Ja, das Schöne kann man halt oft nicht sehen, wenn man mittendrin ist. Also ich glaube, das ist schwierig, wenn man gerade im Nebel steht, dass man dann die Sonne wieder sieht. Weil zuerst einmal ist es neblig. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das hilft mir auch sehr, anzuerkennen, dass es neblig ist. Mhm. Also auch diese Gefühle, die da sind, zu spüren. Wenn da eine Angst da ist, eine Unsicherheit, diese Angst und diese Unsicherheit mal wahrzunehmen, sie mal auch zuzulassen. Zu sagen, okay, das ist jetzt ein Gefühl, das habe ich, eine Emotion, wie wirkt sich denn das aus? Mal auch hinsetzen, die Stille finden und schauen, wie spürt sich denn das im Körper an? Kann ich das irgendwo wahrnehmen? Erhöht sich mein Herzschlag? Spüre ich da irgendwas? Verkrampft sich vielleicht? Und dann es nicht wegzustoßen. Ich glaube, viele dieser, es ist ja irgendwie so auch so eine Abwärtsspirale, die dann entsteht. Wenn ich beginne, diese Gefühle von mir wegzustoßen, das will ich nicht haben, und dann wende ich ganz viel Energie auf, um diesen Widerstand aufrechtzuerhalten. Energie, die mir fehlt, um mich dann auf etwas anderes zu konzentrieren, zum Beispiel auch auf möglicherweise die positiven Aspekte von einer, ich nenne es jetzt mal Krise, was auch immer die Krise dann ist. Und jetzt, wie es aktuell der Fall ist, ich glaube, es gibt eine ganz große kollektive Angst, die eine ganz, ganz große Rolle für viele einzelne Menschen auch spielt, auch für mich, ich nehme mich da gar nicht aus, ich spüre es auch, und auch ich tue mir manchmal gar nicht so leicht damit umzugehen. Aber das einfach auch mal wahrzunehmen und sich dann auch nicht anstecken zu lassen von der Angst, nämlich. Und ich glaube, dass das ein mindestens so großes Problem sein kann, wie das Coronavirus selbst, die Angst, die dadurch entsteht. Weil Angst, und das wissen wir, wirkt sich auch auf den Körper. Angst kann Krankheiten hervorrufen, chronische Krankheiten, bis hin zu Krebszellen, die sich einfach sehr wohlfühlen in einer Umgebung, die ängstlich ist. Stress, Burnout und so weiter. Also ich glaube, da müssen wir gut aufpassen, dass wir auch nicht jetzt da hineinkippen und ja irgendwo das Beste aus der Situation machen.
Mir hilft gerade in dieser Situation oder in Situationen, die man einfach überhaupt nicht im Griff hat, und das ist ja gerade auch so dieses Surrendern, also mir gefällt das englische Wort einfach so sehr dafür, einfach zu akzeptieren, es ist gerade, wie es ist, Punkt. Und allein, das mir vorzusagen, gibt es eine Leichtigkeit teilweise.
Ja.
Finde ich. Und du hast auch drei Worte, die du immer wieder rauswirfst und die finde ich auch voll schön. Die habe ich mir extra aufgeschrieben. Neugierde, Offenheit, Vertrauen.
Ja.
Neugierig sein, das ist so wie die Kinder. Dann offen sein zu dem, ja, surrendern, was passiert da, was ist da? Und auch dieses Vertrauen, ne? Das finde ich voll schön. Ja. Wo hast du das aufgeklappt für dich? Oder wann hast du das verwendet?
Das ist für mich während meiner Weltreise entstanden.
Ja.
Diese drei Worte sind für mich irgendwo zu Qualitäten geworden, die ich zum einen in mir neu entdecken habe dürfen durch die Reise. Also ich habe die Reise begonnen, indem ich von Wien nach Amerika per Anhalter gereist bin.
Ja.
Das war auch für mich etwas komplett Verrücktes.
Da ist ein Ozean dazwischen, gell? Schon so ein riesenfettes blaues Ding da, ja? Per Anhalter, ja. Das fand ich sehr lustig.
Danke für den Reminder, ich habe es noch nicht vergessen. Ja, da ist ein Ozean dazwischen, drum auch die Bootsmesse und also den Atlantik am Boot, am Segelboot zu überqueren, war natürlich ein Teil dieser Unternehmung. Und ganz ehrlich, ich habe ordentlich Schiss gehabt davor, weil ich natürlich noch nie irgendwohin wirklich gesegelt bin und auch per Anhalter noch nicht wirklich gereist bin. Das heißt, die Reise an sich war für mich ein dermaßen großer Schritt aus meiner Komfortzone, aus meiner vertrauten Welt, dass es unumgänglich war, neue Qualitäten zu entwickeln, neue Stärken zu entwickeln, wenn ich damit umgehen will, auf eine konstruktive Art und Weise.
Ja.
Und mit der Angst umzugehen, vor der Atlantiküberquerung zum Beispiel, da hat mir das Vertrauen sehr geholfen.
Mhm.
Das wiederum ist gestärkt worden durch eine Neugierde, die ich grundsätzlich habe. Ich habe auch lange Jahre als Journalist gearbeitet beim Fernsehen und ich glaube, das liegt mir auch sehr, grundsätzlich Fragen zu stellen, neugierig zu sein auf die Welt, auf das Leben, auf andere Menschen, aber auch auf mich selbst. Und mir selbst auch immer wieder diese Frage zu stellen, wie kann ich denn jetzt mit dieser Situation am besten umgehen? Und da ist mir auf dieser Reise fast jeden Tag irgendetwas serviert worden, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und das dann im Nachhinein aber mir so viel Kraft gegeben hat, weil ich gemerkt habe, da ist so viel Potenzial in diesen harten Zeiten. Also ich war seekrank, 4 Tage am Atlantik, ich habe mich noch nie so mies gefühlt. Und ich hätte am liebsten, wäre ich nach Hause geflogen. Ich wollte die Reise abbrechen. Ich war erst 4 Wochen unterwegs und wollte die Reise abbrechen. Ich habe gesagt, sobald ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, fliege ich nach Hause, weil es mir so dreckig gegangen ist. War natürlich nicht möglich. Ich habe das aussitzen müssen. Und im Nachhinein gesehen, war das ein ganz großes Geschenk, nicht umdrehen zu können, weil ich dadurch erst auf die andere Seite gekommen bin, auf sozusagen aus dem Nebel heraus wieder in die Sonne, wenn wir diese Metapher jetzt weiterverfolgen wollen. Und dort habe ich mich so wahnsinnig lebendig gefühlt. Da war eine ganz neue Kraft, eine neue Stärke, eine neue Version von mir, die da irgendwo so hat sich's für mich angefühlt, zum Leben erweckt worden ist. Und dadurch hat sich für mich der Wert der harten Zeiten, der schmerzvollen Zeiten, der Krisen, der Herausforderungen, das hat sich verändert. Irgendwas hat sich da in meinem Kopf verändert. Und dadurch konnte ich einfach auch auf der weiteren Reise dann und natürlich auch jetzt mit solchen Challenges anders umgehen.
Mhm. Auf was hast du da vertraut oder auf was vertraust du generell deinem Leben?
Ja, das ist eine, wow, was für eine Frage, ja. Also es hat sich ein Vertrauen entwickelt zu etwas, zunächst mal in meine eigenen Fähigkeiten. Das war der erste Schritt, wenn man so will, zu spüren, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kann ich damit umgehen. Mhm. Das glaube ich im Übrigen kann jeder Mensch. Ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, das wenigen vorbehalten ist. Ich glaube, dass in jedem Menschen dieses Potenzial steckt. Und noch so viel mehr, als wir uns zutrauen oder als wir uns in unseren Gedanken vorstellen können. Und durch dieses Neuentdecken der eigenen Grenzen oder sozusagen dieses, was hinter den Grenzen liegt, nämlich dass die Grenzen, von denen man glaubt, dass sie Grenzen sind, eigentlich keine Grenzen sind, sondern nur ja Gedanken im Kopf, Ängste auch und so weiter, dass dahinter etwas liegt, das sehr viel größer ist als ich selbst, das grenzenlos ist. Und da, so bin ich dann halt sehr neugierig geworden auch eben auf, was ist denn das, was da noch so ist, was ich bisher nicht fassen konnte, was ich mir bis jetzt auch noch gar nicht angeschaut habe. Als Journalist glaubt man an Fakten und an das, was man erklären kann. Und Du kennst das ja, oder?
Kenn ich.
Ja, und sobald man irgendwie anfängt, von Paradoxien oder von Phänomenen zu sprechen, die nicht erklärbar sind, so einfach, weil sie einfach auch nicht dafür gemacht sind, um vom Menschenverstand erklärt zu werden, bewegt man sich in einem Bereich, wo die Leute die Augen verdrehen und einen als pseudowissenschaftlich und im, ich weiß nicht, als Esoteriker abtun. In der Welt leben wir halt nun mal, und ich glaube, dass sich auch da jetzt gerade sehr viel verändert, weil immer mehr Menschen das zunächst in sich entdecken, und ich glaube, da ist eine Krise eine ganz große Chance dafür, diese neuen Qualitäten in sich zu entdecken und dann eben größere Fragen zu stellen. Wer bin ich denn wirklich? Was ist meine Aufgabe hier auf der Welt? Warum bin ich hier? Was kann ich beitragen? Plötzlich gewinnt dieses größere Ganze, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, das Leben, die Natur, das Universum, der höhere Geist, manche nennen es Gott. Und egal, ob man jetzt an irgendeine Religion, irgendeiner Religion folgt oder irgendeiner spirituellen Tradition, spielt ja überhaupt keine Rolle. Tatsache ist, da gibt's etwas, das größer ist als wir. Und dem kann ich bis zu einem gewissen Grad vertrauen. Und dieses Vertrauen kann man lernen, das kann man praktizieren. Und ich für mich, ich glaube, es gibt viele, viele verschiedene Wege. Und ich für mich habe es dadurch zumindest mal kennengelernt, indem ich mich selbst einfach herausgefordert habe und neue Dinge, so viele neue Dinge wie möglich probiert habe und offen war für das, was mir dadurch, in, ja, was ich dadurch gelernt habe.
Ich glaube, manchmal ist es auch so, dass wenn man sich so fordert, herausfordert, dass der Kopf überfordert ist und damit irgendwann einmal die Blockaden, das Hirn, das alles wegfällt und abschaltet, dann kommt man manchmal auch an den Kern, weil alles andere uns ja so ein bisschen beschützt, ja, so diese Gedanken, die Ängste, das Ego und so weiter. Und durch so, wenn man 4 Tage da wirklich seekrank ist, wenn es einem richtig dreckig geht, dass irgendwann ist es erschöpft und fällt halt dann auch weg. Also das merke ich ganz, ganz oft auch. Ich würde gerne auf deine Reise mit dir gehen, weil das fand ich sehr spannend. 14 Monate lang warst du unterwegs. Davor hast eigentlich einen Job gehabt. ORF, Innenpolitikjournalist. Du hast sehr viel dafür gemacht, auch für diesen Job. Du hast dafür gebrannt, das war dein Ding. Wieso hast du dich dann dazu entschieden, 14 Monate jetzt wirklich da den Job an den Haken mal kurz zu hängen und auf diese Reise zu gehen? Denn so spirituell warst du ja damals überhaupt noch nicht.
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und
also was hat dich gereizt? Das finde ich immer so spannend.
Also ja, die Neugierde, um wieder zurückzukommen, natürlich. Die Neugierde. Und wie du ja jetzt auch gesagt hast, ich war ja wirklich happy mit meinem Leben. Gute Freunde, ein gutes Gehalt, einen sicheren, spannenden Job, der mir Spaß gemacht hat. Auch mit guten Aussichten, guten Perspektiven. Und es war aber mehr als Neugierde, es war fast so eine Sehnsucht nach dem Leben, nach dem, auch mehr Tiefe im Leben. Und mir war klar, dass ich die nicht einfach so finden werde, wenn ich so weitermache wie bisher. Und dann hat ein Freund von mir, und das hat sich irgendwie gut überschnitten, der hat dann mir eine Nachricht geschrieben auf Facebook und hat dieses Abenteuer in meinem Kopf gezeichnet mit seinen Worten und hat gesagt, der ist auch, also er ist einer meiner engsten Freunde und er ist aus Norwegen und ist schon mehrere Male durch Europa gehitchhiked und ist ein Abenteurer und hat halt geschrieben, was, wenn wir alles zurücklassen für eine bestimmte Zeit und so langsam wie möglich reisen. Keine Flugzeuge verwenden.
Deshalb
den Atlantik auf einem Segelboot überqueren. Aha. Genau, also er war natürlich eine unglaubliche Inspiration für mich zu der Zeit und ich habe mich einfach darauf eingelassen und ich habe mir gedacht, das ist genau, plötzlich passt dieses Gefühl, das da in mir war. Und seine Vision, die haben sich so gematcht, dass da in mir so ein Feuer entstanden ist und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe ihm zuerst gar nicht zurückschreiben können, eine Woche lang, weil ich gar nicht gewusst habe, was soll ich jetzt anfangen? Ich habe das ja mal irgendwie erst einordnen müssen und wirken lassen müssen. Und dann nach einer Woche habe ich ihm geschrieben, du Martin, ich habe keine Ahnung, wohin uns das jetzt alles führt. Ich weiß nur, was du da geschrieben hast, ist in 100% Resonanz mit einem Gefühl, das ich schon seit einiger Zeit habe. Und ich weiß nicht, wie wir es machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich von meinem Job freikriegen soll. Ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Geld, wie wir das mit dem Geld machen. Aber ich sag dir jetzt, ich will das machen. Ja, irgendwann schauen wir mal. Und dieses irgendwann schauen wir mal, da habe ich gleich mich selbst irgendwie ertappt gefühlt, weil das kannte ich schon. Träume aufschieben, ja, möglichst irgendwann einmal, oder? Und ich meine, ich glaube, das kennen viele Menschen. Genau, und dann, ja, dann war die Bootsmesse und dann war Recherchen, erste Schritte, Das Gespräch mit meinem Chef habe ich ein paar Monate aufgeschoben, weil ich ehrlich gesagt Angst gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, ich will meinen Job nicht verlieren und ich will nicht, dass er jetzt glaubt, dass mir das alles nicht mehr wichtig ist, nur weil ich jetzt eine Reise machen möchte. Und ich war dann so überrascht, wie er reagiert hat. Er hat dann gesagt, Jakob, wenn du das machen möchtest, dann sollst du das machen. Und ich bin ihm bis heute dankbar dafür, dem ehemaligen Reportchef, dass er so reagiert hat. Und er hat mir dann erzählt von seinen Reisen, die er gemacht hat und wie wichtig es ist, sich die Welt anzuschauen. Und plötzlich habe ich mich dann auch wieder bestätigt gefühlt. Und er hat gesagt, weißt du was, 14 Monate, reicht dir das? Ich habe gesagt, wow, 14 Monate cool. Ist super. Und ich war 14 Monate unbezahlten Urlaub und das war ein halbes Jahr, bevor die Reise dann tatsächlich losgegangen ist.
Okay, und du hast auch vorhin gesagt, du hast extrem viel Schiss gehabt, also extrem große Angst, das heißt die Komfortzone extrem verlassen. Wieso ist das aber auch gerade so wichtig?
Ja, weil das, glaube ich, Hand in Hand geht. Ich glaube, das ist ganz normal und natürlich, dass man Angst hat oder dass man sich zumindest in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlt und Discomfort im Englischen, das Wort finde ich ganz gut, dieses Unbequeme, das entsteht, wenn ich etwas probiere, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und wenn das eine Kleinigkeit ist, dann ist das Unangenehme überschaubar. Aber wenn das was Großes ist, sowas wie mal alles liegen und stehen zu lassen, für 14 Monate eine Reise zu machen, das war für mich was richtig Großes. Es ist vielleicht für andere Menschen, die das schon öfter gemacht haben, auch wiederum nichts Besonderes mehr. Aber für mich zum ersten Mal sowas zu machen, mega Schritt raus aus meiner vertrauten Welt. Und diese Angst, die da im Spiel war, mich einzulassen auf das Unbekannte, das da vor mir war, mit der habe ich mich anfreunden können nach einer gewissen Zeit. Das heißt, am Anfang war es irgendwie überwältigend. Und je mehr ich erfahren habe, die ersten Tage schon eigentlich auf der Reise, also quer durch Europa, gehitchhiked, von einem Auto ins nächste, du steigst ständig zu irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst. So viele Leute jetzt fragen, ist das nicht gefährlich? Okay. Und so, und ich mache genau die gegenteiligen Erfahrungen. Ich erfahre ganz viel Gastfreundschaft und die Leute laden uns zum Abendessen ein und wir dürfen bei ihnen übernachten und Freundschaften entstehen. Und je mehr ich mich eingelassen habe auf das Ganze, desto mehr habe ich irgendwie erkannt, diese Angst wandelt sich gerade um in eine unglaubliche Faszination. Das heißt, diese Angst, das Gefühl der Angst kann transformiert werden. Das ist jetzt nicht von vornherein gesagt, nur weil ich jetzt Angst habe, kann ich irgendwas nicht machen. Ich habe dann ein ganz großartiges Buch gelesen in der Zeit, Feel the Fear and Do It Anyway von Susan Jeffers, kann ich sehr empfehlen, das hat mir auch sehr geholfen in der Zeit, mit ganz, ganz klaren Schritten, die du auch gehen kannst, um Ängste zu transformieren. Und der einzige Weg, eine Angst loszuwerden, ist das zu tun, wovor du Angst hast, sonst wird die Angst immer da sein, ob das Spinnen sind oder
durch die Angst
Wasser.
Durchgehen, die Angst umarmen und
genau, die Angst spüren und es trotzdem tun und dann sie transformieren.
Ich habe auch ganz spannend, weil ich finde ja das, also ich finde, es ist einfach so, das Leben ist ja ein ständiger Wandel. Also die einzige Konstante ist die, dass nichts konstant ist. Und habe dann auch gerade für meinen Podcast mit einem Hirnforscher ein Interview gemacht und auch mit einem Zukunftsforscher. Und beide haben da so gesagt, es wird noch mehr Wandel jetzt auf uns zukommen und immer wieder. Und das Einzige, wie wir uns fit machen können dafür, ist eben die Komfortzone immer wieder zu überwinden, weil wir dadurch diese Veränderung trainieren, weil wir da ja natürlich auch eine Sicherheit bekommen. Jedes Mal wieder Komfortzone überwunden, wieder geschafft. Das ist alles gut gewesen am anderen Ende.
Ja.
Deswegen ist das auch natürlich eine ganz große und wichtige Sache.
Ja.
Auf deiner Reise, also von Österreich nach Südamerika, wie bitte per Anhalter übers Meer, wie ist das gegangen? Habt ihr es wirklich nicht geplant, sondern wirklich per Anhalter?
Also es waren zwei Segelboote, weil zuerst von Südportugal nach Teneriffa, das waren 8 Tage, das Boot haben wir auf Facebook gefunden, durch Zufall.
Ja.
Ein norwegischer Kapitän, der hat noch 2 Plätze frei gehabt auf seiner selbstgebauten Aluminiumjacht. Das war wirklich ein Adventure. Also das war auch, wo ich seekrank war und crazy, also das war ganz weit draußen außerhalb meiner Komfortzone. Vor allem die Beziehung mit dem Kapitän war auch sehr seltsam. Es war irgendwie, er hat uns nichts erklärt, wir haben beide keine Ahnung vom Segeln gehabt, wir waren zwar willig, was zu tun und zu arbeiten, also bevor wir seekrank wurden, Martin war dann auch seekrank, aber er hat uns einfach nichts erklärt, er hat uns einfach irgendwie da gesagt, ja, macht irgendwie, und sie hat gesagt, trägt jetzt nicht dazu bei, dass meine Angst kleiner wird. Ja. Und dann
tatsächlich über den Atlantik das Boot haben wir gefunden. Das war dann so ein bisschen in Arbeit ausgeartet. Wir waren im Hafen von Las Palmas. Das ist der größte Hafen auf den Kanarischen Inseln und dort triffst du halt jede Menge Abenteurer, Weltumsegler, Atlantiküberquerer. Wir hatten das Glück, dass zu der Zeit, als wir hingekommen sind, es war Ende Dezember, waren gerade die Winde in die Gegenrichtung, apropos Klimawandel. Die Passatwinde wehen normalerweise immer von Ost nach West. Und plötzlich wehten die aber irgendwie quer in alle anderen Richtungen und war schwierig. Und deswegen waren ganz viele Segler dort im Hafen, weil die gewartet haben, bis die Winde drehen. Und in der Zeit sind wir dort angekommen und wir haben uns halt gedacht, ja, wir machen jetzt irgendwie was Besonderes. So haben wir uns zumindest gefühlt. Und dann kommst du dorthin und du gehst in den Hafen am ersten Tag voller Enthusiasmus, denkst du, ja, es wird nicht so schwer sein, das ein Boot zu finden. Und dann ist das schwarze Brett, 3 Meter breit, 2 Meter hoch, komplett voll mit Annoncen von Menschen, die Boote suchen.
Nein.
Ja, und es stellt sich heraus, dass das ein Ding ist dort. Das machen ganz viele. Und, und ja, und wir haben halt dann spätestens dann gewusst, das wird jetzt irgendwie in Arbeit ausarten, weil es gab kaum Annoncen von Seglern, die Mitsegler suchen. Mhm. Also von Booten, die Menschen suchen. Und wir haben dann selbst so eine Annonce verfasst und einen Lebenslauf und sind dann halt jeden Tag 8 bis 10 Stunden in den Hafen gegangen, über die Zäune geklettert, hin zu den Booten, haben unsere Lebensläufe und unsere Annoncen verteilt, wenn wir das Gefühl gehabt haben, da ist irgendwie eine Connection da, und haben halt eine Absage nach der anderen bekommen. Und selbst die, wo wir uns gut verstanden haben, und manche haben uns aufs Boot eingeladen und natürlich spannende Menschen dort kennengelernt, aber die haben alle gesagt, ja, also sorry Jungs, aber wir sind jetzt irgendwie unsere Familie, da nehmen wir nicht 2 fremde Männer mit 3 Wochen über den Atlantik und hey, ich kann's verstehen. Ja. Mhm. Also es war nicht so einfach, aber du triffst dann schon auch immer wieder solche, die Boote überstellen zum Beispiel für andere Menschen und die suchen nach Crew, weil je mehr Leute in einer Crew sind, desto einfacher ist es für den Einzelnen. Die Steuerwache muss halt immer besetzt sein, 24 Stunden am Tag, das heißt, wird aufgeteilt in Schichten, und wenn mehr Menschen in der Crew sind, dann haben die Einzelnen halt kürzere Schichten oder weniger Schichten und können sich mehr ausruhen, was nicht ganz unwesentlich ist bei einer Atlantiküberquerung. Aber es hat dann 10 Tage gedauert und dann hat tatsächlich mal einer angerufen nach 10 Tagen und hat gesagt, Jungs, ich habe ein Boot für euch, und der hat uns dann connected zu einem Salzburger Kapitän. Und Martin hat an dem Tag dann entschieden, heimzufliegen. Also das war auch irgendwie so ein bisschen die Ironie der Geschichte.
Das heißt, du bist
Ironie
dann alleine rüber quasi?
Ich bin dann allein, ja, mit der Crew halt, ja. Aber okay. Ja, ohne jemanden, den ich kannte.
Ja. Du hast dann Ayahuasca in Südamerika gemacht? Du hast tagelang allein im Wald gelebt. Wish and Quest heißt das. Matthias Strolz hat das übrigens auch gemacht, so rund um seinen Politausstieg und so, hat er mir mal erzählt. Was hast du noch alles gemacht? Du hast eine Yoga-Ausbildung gemacht. Was hat dich am meisten geprägt auf dieser Reise? Könntest du das festmachen?
Hm.
Oder alles irgendwie wahrscheinlich?
Alles irgendwie. Naja, alles irgendwie. Also, was ich erkannt habe, war ein gewisser Stufenprozess. Mhm. Ein Step-by-Step. Also ich habe schon gemerkt, dass das eine notwendig war für das nächste. Zum Beispiel die Vision Quest habe ich gemacht in Teneriffa. Mhm. 3 Tage im Wald, alleine, ohne Essen, ohne Zelt, nur mit Wasser, ohne jede Ablenkung. Ist ein altes Ritual von Indianervölkern, von Ureinwohnern, quer über den Planeten.
Also dass du deine Lebensfrage am Ende erhältst, oder?
Ja, also es ist gedacht, ist es als Tradition, um junge Menschen, das ist der Übertritt zum Erwachsenenalter sozusagen. Ja, also dann bist du ein Mann, als Mann angesehen im Stamm, wenn du das gemacht hast. Und es geht so ein bisschen um eine Visionssuche, Traumfasten auch genannt, weil du natürlich in einer so außergewöhnlichen Umgebung, alleine im Wald, ohne Essen, ganz krasse Träume hast. Also die Träume in einer solchen Umgebung sind, so habe ich noch nie geträumt, so klar und so lebendig teilweise. Und dass ich mich dann auch noch so lange daran erinnern konnte. Mhm. Und ich habe das aber eigentlich gemacht, nicht weil ich danach ein Mann sein wollte, sondern ich habe mir gedacht, das könnte eine sehr gute mentale Vorbereitung für die Atlantiküberquerung sein.
Ja.
Also war das eigentlich eine Stufe hin zu dem, um ja was zu tun, was ich noch nie gemacht habe, um mich herauszufordern, um meinen Geist auch irgendwie zu trainieren, Dinge auszuhalten, die ich nicht gewohnt bin und die unangenehm sind. Das hat funktioniert und die Atlantiküberquerung war dann eigentlich der nächste Schritt. Mhm. Und das allein schon hat dazu beigetragen, dass ich, als ich in Amerika dann war, wir sind dann in der Karibik nach 3 Wochen angelandet, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt wie in diesen Tagen dort in Guadeloupe, weil ich plötzlich erkannt habe, dass eine völlig verrückte Idee, die mir vor ein paar Monaten zuvor noch völlig verrückt erschienen ist, ist auf plötzlich Wirklichkeit geworden. Mhm. Und das hat mir so viel Power gegeben, so viel Selbstvertrauen auch, so viel Neugierde, weil ich jetzt wissen wollte, was ist noch alles möglich? Und nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen natürlich. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, eben nach Menschen, die Visionen haben und diese Visionen umsetzen, manifestieren, verwirklichen, und habe Menschen gefunden, die unter den widrigsten Umständen unglaubliche Dinge erschaffen haben, wo sie anderen Menschen helfen, meinen Senioren in Kolumbien, deren Altersheim mit fast keinem Geld für 12 Personen führt seit 30 Jahren, oder einen, der im Rollstuhl sitzt in Medellin und das Land zugänglicher machen möchte mit seinem eigenen Reisebüro für Menschen, die körperlich behindert sind. Mhm. Und noch viele andere mehr. Und alle diese Geschichten, würde ich sagen, haben dazu beigetragen, und haben mich geprägt und haben mich inspiriert. Aber wenn du mich jetzt fragst nach der prägendsten Erfahrung, jetzt nämlich vor allem auf der spirituellen Reise, die dann auch begonnen hat irgendwann, war das wahrscheinlich die Zeit im Amazonas-Regenwald. Und du hast die Ayahuasca-Zeremonien angesprochen. Das war für mich eine völlig neue Welt, eine neue Dimension eigentlich unserer Welt, unseres Lebens, wie ich sie bisher nicht gekannt habe. Das hat meine Augen schon krass geöffnet.
Man stolpert immer wieder über dieses Wort Ayahuasca. Was ist das ganz genau für alle, die da keine Ahnung haben, was das ist?
Ja, ich hatte auch keine Ahnung davor.
Aber wirklich?
Es ist mir auch irgendwie zugekommen. Ja, es ist eine Medizin, die die Schamanen von allen möglichen Stämmen, vor allem im Amazonas-Regenwald, verwenden zur körperlichen und zur spirituellen Heilung. Es ist ein Gebräu aus einer Liane und einem Blatt sozusagen, das zusammen ergibt dann, was sie Ayahuasca nennen. Und es ist eines der stärksten Halluzinogene, die bekannt sind. Mhm. Das heißt, es ist stark bewusstseinserweiternd, es gibt eine Komponente drinnen, die DMT ist der Wirkstoff sozusagen, der übrigens auch vom Körper selbst produziert wird, in der Zirbeldrüse zwischen den Augen, das, was vielen alten Kulturen seit Jahrtausenden als das dritte Auge bekannt ist, dort, wo eine Connection entsteht zum Höheren, wo die Intuition sitzt, wenn du Ideen hast, die du noch nie vorher gehabt hast, wo du denkst, wo kommt das jetzt her, oder? Kennst du wahrscheinlich auch, oder wenn du so im Flow bist und auf einmal fließen dir die Dinge zu, dann ist das dritte Auge offen. Mhm. Und Ayahuasca macht halt genau das. Schüttet ganz viel DMT aus, erweitert dein Bewusstsein, sodass du plötzlich Dinge wahrnehmen kannst, die du vorher nicht wahrnehmen konntest. Mhm. Geräusche, Gefühle, Schwingungen, eine unglaubliche Verbindung zur Natur, die da entsteht, eine unglaubliche Verbindung zu dir selbst. Ich habe die Erfahrung gemacht, und es ist so, dass man sagt ja, jeder macht ganz andere Erfahrungen. Die Pflanze zeigt dir, was du wissen musst. Mhm. Das ist extrem mystisch auch. Also es ist auch wahnsinnig faszinierend für mich gewesen. Und ich habe mich halt einfach darauf eingelassen. Ich habe einen Schamanen empfohlen bekommen. Ich würde das auch sehr vorsichtig sein. Also es gibt natürlich viele, die das halt den Touristen irgendwie auch abzocken und so, gerade in den Gegenden. Aber ich habe einen kennengelernt, dem ich vertraut habe, der hat mir einen Schamanen empfohlen, bei dem er selber war, und ich habe den dann aufgesucht und wollte mich selber mal davon überzeugen, so hinspüren, passt das nicht, und der hat mich dann eingeladen zu einer seiner Zeremonien, und das war für mich wirklich life-changing. Also mich selbst auf diese Art und Weise wahrzunehmen, so wirklich in Kontakt zu sein mit meinem höheren Selbst, das ist etwas, das ich zwar gehört habe bis zu dem Zeitpunkt, aber ehrlich gesagt, ich habe nichts davon gehalten, weil was soll das schon sein, das höhere Selbst und überhaupt, und das ganze Gerede von wegen andere Dimensionen und aber das war eben auch irgendwie dieser Neugierde geschuldet, die ich zu dem Zeitpunkt wirklich schon hatte, so viel Neues wie möglich auszuprobieren und zu schauen, wohin es mich führt. Und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung.
Wohin hat dich die Pflanze geführt?
Naja, sie hat mich in Kontakt gebracht mit einem Teil von mir, den ich so eigentlich nicht kannte. Also stell dir vor, es fällt alles von dir ab, alles Negative, Selbstzweifel, negative Gedanken, Ängste, Zweifel, ein ego-gesteuerter Mechanismus, mit der Welt umzugehen, Anschuldigungen gegenüber anderen Menschen. All das ist plötzlich weg. Und du empfindest dich plötzlich als völlig präsent und völlig da im Leben und im Einklang mit allem und mit jedem. Und du empfindest diese Oneness, also diese Einheit mit allem, was ist. Du empfindest das in jeder Körperzelle. Es ist ganz schwierig zu beschreiben und für jemanden, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, wahrscheinlich auch schwierig nachzuvollziehen. Drum bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Also jetzt, weil du mich schon danach fragst, versuche ich es halt so gut wie möglich irgendwie in Worte zu fassen. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, als die Zeremonie vorbei war, und es dauert so 8-9 Stunden, bis die Wirkung dann auch wieder nachlässt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann ich diesen Zustand erreichen, ohne in den Amazonas zu fliegen und braune, bittere, eigentlich relativ grauslich schmeckende Flüssigkeit zu trinken, weil das ist nicht wirklich praktikabel. Mhm. Und diese Frage hat mich dann halt weitergeführt später dann zu Yoga,
ja,
zu Meditation, mhm, in Zen-Kloster, in einen Ashram in Indien. Mhm. Also ich habe mich dann, es hat eine unglaubliche Faszination dann, hat sich dann entwickelt aus dem heraus und eben um diese Frage zu beantworten. Und ich habe es halt in diesen Praktiken für mich gefunden und finde es immer noch. Und ja.
Ja, Pia Straubinger hat Pia Straubinger hat in einem Interview am Podcast genau das gesagt. Er hat gesagt, mit Meditation, weil er auch Meditationstrainer ist, in Meditation, ja, kannst du alle Bewusstseinszustände erreichen, die du auch mit allen möglichen bewusstseinserweiternden, ja, Mittelchen erreichen kannst, ja.
Absolut. Und ich war jetzt in Bali ich habe Meditation Teacher Training gemacht, ja, also Ausbildung zum Meditationslehrer, um da eben noch tiefer zu gehen. Und da haben wir sehr viel mit verschiedenen Atemtechniken gearbeitet, wo du in den Meditationen teilweise sehr, sehr intensiv atmest, wo sich der Körperteile zu verkrampfen beginnen, wo aber auch Toxine ausgeschüttet werden, wo Emotionen hochkommen, die irgendwo tief im Körper abgespeichert sind, die man vielleicht in der Kindheit schon irgendwann verdrängt hat. Und man kann sich im Bewusstsein gar nicht mehr daran erinnern, dass es das überhaupt gegeben hat. Aber irgendwo in mir ist das abgespeichert und sorgt dafür, dass ich heute ja Ängste habe, verärgert bin aus keinem ersichtlichen Grund, und so weiter. Also es beeinflusst eigentlich mein Leben aus dem Unbewussten heraus. Und die Meditation kann das in die Höhe spülen, vor allem, wenn es kombiniert ist mit Atemtechniken. Also ich bin da ganz beim PA, und ich finde das, also entdecke da immer noch ganz neue Möglichkeiten. Und dieses DMT, das ich vorhin erwähnt habe, das im Ayahuasca ist, das wird auch durch die Meditation verstärkt ausgeschüttet im Körper. Mhm. Das heißt, das ist für mich so ein bisschen ein Schlüsselelement, die DMT-Ausschüttung, die Öffnung des dritten Auges, die Aktivierung der Zirbeldrüse. Diese Vorgänge, die da im Körper passieren, die können auch durch Meditation erreicht werden und das ist unglaublich powerful, was da alles möglich ist.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass diese Reise extrem viele Fragen für dich aufgeworfen hat. Welche sind denn so die stärksten Fragen gewesen, wo du vielleicht auch so sagst, okay, die darf jeder mal in seinem Kopf oder in seinem Körper oder mit sich rumtragen, weil es doch sehr wichtige Fragen sind.
Danke für diese Frage. das war in Kalifornien. Und ich erinnere mich, als ich da in mein Tagebuch geschrieben habe, so, ich bin jetzt an einen Punkt gekommen, da muss sich was verändern. Mhm. Ich weiß noch nicht was, aber irgendetwas in der Art, wie ich mein Leben lebe, so dieses Hedonistische, dieses Teufel komm raus, feiern und Alkohol und meinem Körper irgendwie nichts Gutes tun ganz oft und ihn wie eine Selbstverständlichkeit zu behandeln. Und anderes mehr noch. Also einfach sehr viel Ego auch, das in meinem Alltag war, wo mir jetzt einfach klar geworden ist, okay, ich muss dann jetzt, das ist nicht nur an ein paar Schrauben drehen, sondern es ist wirklich grundlegende Dinge verändern in meinem Leben. Und da ist mir zum ersten Mal die Frage gekommen, und ich meine eh arg, dass das eigentlich 30 Jahre gedauert hat, wer will ich denn eigentlich sein? Welches Leben möchte ich denn wirklich führen, von Herzen gern, und wer möchte ich denn wirklich sein? Die Frage habe ich mir zum ersten Mal gestellt nach 30 Jahren. Und da ist dann was halt in Gang gekommen, weil ich glaube, es ist schon die Qualität der Frage, die die Qualität der Antworten beeinflusst. Und
ja,
solche Fragen plötzlich mit so einer Tiefe, die war ich eigentlich nicht gewohnt. Und das war natürlich auch dann irgendwie eng in Zusammenhang mit den Erfahrungen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt schon gemacht habe, auch mit spirituellen Erfahrungen auch. Ja, und davon abgeleitet dann die Frage, welchen Beitrag will ich denn hier eigentlich leisten? Sozusagen nicht nur für mich selbst zu leben und für meinen eigenen Spaß, sondern was kann ich beitragen zum größeren Ganzen? Wie kann ich mich selbst, meine Stärken, meine Fähigkeiten, auch das, was ich jetzt, meine Erfahrungen, was ich gelernt habe, wie kann ich denn das jetzt in einen Dienst stellen, sozusagen auch? Mhm. Und das ist ganz eng verknüpft mit der Lebensaufgabe. Warum bin ich hier? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen, immer mehr Menschen stellen. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die uns am Ende zu einem wirklich erfüllten und glücklichen Leben führt, weil ich schon ganz stark davon überzeugt bin, dass jeder Mensch ein ganz besonderes Geschenk in sich trägt, das er mit der Welt teilen kann und das die Welt auch braucht. Mhm. Und die Frage ist, was ist dieses Geschenk? Und falls ich es noch nicht entdeckt habe, wie entdecke ich es denn? Wie komme ich dem näher? Was kann ich tun? Welche Schritte kann ich gehen? Welchen ersten Schritt kann ich gehen? Und da kommt es für mich wieder zu dem Thema Neugierde. Neugierig sein, neue Dinge ausprobieren. Wenn ich nicht weiß, was ich will im Leben, probier so viel Neues, wie du nur irgendwie kannst. Mhm. Bring dich in Situationen, die dich herausfordern, die dich fast dazu zwingen, neue Dinge auszuprobieren. Und du wirst automatisch neue Qualitäten in dir entdecken, die du bis jetzt nicht gekannt hast. Und das führt dich weiter.
Ja.
Hin zum nächsten Schritt. Und man muss nicht am Anfang des Weges schon den ganzen Weg kennen. Gar nicht. Ja.
Es passt auch gut wieder jetzt in die Zeit, gerade jetzt, wenn man ein Homeoffice hat oder wenn man in Kurzarbeit geschickt wurde oder so. Da hat sich plötzlich eine Zeit aufgetan, wo man zuerst vielleicht nicht weiß, was damit tun, aber du hast darauf jetzt quasi gerade eine Antwort gegeben. Einfach alles Mögliche ausprobieren, lesen, sich anschauen, sich informieren, mit Dingen sich beschäftigen, mit denen man sich sonst nie beschäftigt hat, weil jetzt plötzlich ist die Zeit da und man spürt vielleicht auch ein bisschen mehr.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, man muss nur aber auch vorsichtig sein, weil, und ich kenne es jetzt wirklich auch von mir selbst, eine gewisse Lethargie, die sich breit macht, ein unmotiviert sein, ein uninspiriert sein, weil da einfach ein kollektives Feld von Machtlosigkeit, von Kontrolle abgeben da ist, weil sich ganz viele Menschen auf der ganzen Welt gerade so fühlen und das, wir sind ja alle miteinander verbunden, energetisch auch. Und das spüren wir jetzt dadurch, dass ich in der Früh aufwache und aus keinem ersichtlichen Grund fühle ich mich auf einmal komplett down und ich habe keine Lust, irgendwas anzugehen und gestern Abend war ich noch voll motiviert. Ja, woher kommt denn das? Ich habe super geschlafen, ich habe nichts getrunken, es ist alles okay. Mhm. Das hat damit zu tun. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich da raus? Wie kann ich mich davon abgrenzen und was kann ich für mich selbst tun? Und ich glaube, da gibt's viele kleinere Schritte, die man schon gehen kann, indem man einfach mehr auf sich schaut zum Beispiel. Ich habe gemerkt, ich war jetzt in einer Phase ein paar Tage, da ist es mir wirklich so gegangen und ich habe gar nicht gewusst, wie ich damit jetzt gut umgehen soll. Da waren dann wieder gewisse, auch fast Existenzängste im Spiel. Nein, nicht fast, sondern wirklich. Wo sich mein Monkey Mind begonnen hat zu drehen, wo ich aus meine Meditation, ich habe keine Lust gehabt zu meditieren. Na, jetzt sag jemandem, ja, setz dich halt hin und meditiere 10 Minuten, wenn sie der nur denkt, ja, aber no way, mache ich jetzt sicher nicht. Das heißt, welchen Schrauben kann man da drehen? Und ich glaube, also für mich war jetzt zum Beispiel ein Schritt zu sagen, okay, was sind jetzt meine Gewohnheiten, in die ich gekippt bin, seit die Corona-Krise ausgebrochen ist, die mir nicht gut tun? Mhm. Ich habe festgestellt, ich trinke zu viel Kaffee, ich esse zu viel Zucker, ich mache zu wenig Bewegung. Also habe ich jetzt eine 30-Tage-Challenge gemacht. Also das ist jetzt wieder mein Ding, das kann ja jeder so machen, wie er möchte, aber das ist meine Art, halt irgendwie Gewohnheiten zumindest zu versuchen, zu verändern langfristig, wo ich keinen Zucker esse, wo ich mindestens 3 Liter Wasser trinke am Tag und wo ich jeden Tag in der Natur laufen gehe, Yoga mache, zumindest irgendeine Art von körperlicher Betätigung mache. Alkohol trinke ich gerade ohnehin keinen. Das heißt, das beeinflusst wiederum deine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Gesündere Entscheidungen zu treffen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das beeinflusst dein Motivationslevel, das beeinflusst deine Kreativität, deine innere Ruhe. Und je mehr innere Ruhe du hast, desto leichter wird es dir fallen, dich hinzusetzen und einfach mal die Stille zu genießen, zu meditieren, den Vögeln zuzuhören, in den Wald zu gehen. Aber das eine bedingt das andere. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich selbst herausfindet, was sind die kleinen Schritte, die ich jetzt tun kann, wissend, dass die kleinen Schritte, die größeren Schritte beeinflussen werden positiv. Mhm. Dass man sich sozusagen selbst, dass man die Kontrolle wieder an sich nimmt, über die Dinge, die man eben unter Kontrolle hat. Mhm. Das ist mein eigener Körper und mein Spirit und mein Geist. Verantwortung auch übernimmt und sagt, okay, ich gebe jetzt nicht die Schuld dem Virus, weil wie du schon gesagt hast vorher mal, es anzunehmen, es ist halt jetzt einmal so, wie es ist, daran kann ich nichts ändern. Mhm. Und weil ich jetzt, wenn ich mich jetzt schlecht fühle und Angst habe, wird es auch nicht besser. Mhm. Und ich meine, das kennt man ja auch, das ist ja jetzt keine Breaking News. Aber das dann wirklich zu praktizieren, ist noch einmal was anderes. Und da, glaube ich, gibt es ganz viele verschiedene Wege.
Ja.
Und es ist wichtig, dass man da halt seinen Weg findet, damit umzugehen.
Ja. Man muss wirklich einfach irgendwas mal anfangen zu machen, weil gerade so diese schlechten Gefühle, die oftmals, wie du sagst, man fühlt sich einfach wirklich nicht gut und was sollst du denn jetzt machen? Ja, aber wenn du so deinen Plan hast, Struktur hast, auch so ein bisschen, dann holt dich das als erstes mal raus und dann bist du wieder so frei, dass du dich vielleicht doch hinsetzen kannst zu meditieren oder dass du vielleicht doch etwas machst, wozu du vorher nicht in der Lage warst. Ja.
Genau.
Als du von deiner Weltreise, die keine Weltreise wurde, weil du zu wenig Zeit hattest, nach Hause zurückgekommen bist, das muss schon ein ziemlicher Flash gewesen sein, oder? Was ist da passiert, dass du dann nämlich letztendlich auch deinen ORF-Job gekündigt hast?
Ja, es ist die Frage, was verstehst du unter Weltreise? Also einmal rundherum war es.
Nein, nur weil du gesagt hast, du bist draufgekommen, in 14 Monaten geht sich keine ganze Weltreise, so wie du es geplant hattest, aus.
Ja, also nicht bei Anhalter.
Ja.
Das war das Ding. Ja. Mhm. Bei Anhalter war dann nur nach Amerika. Als ich nach Hause gekommen bin, also zuerst war ganz große Freude natürlich, Freude, Freunde, Familie wiederzusehen, auch wieder gespannt sein auf den Job, wie würde das werden. 3 Wochen hat es gedauert. Ich habe noch 3 Wochen gehabt, mich zu akklimatisieren und dann erster Arbeitstag zurück beim ORF-Report Innenpolitik. Wir hatten mittlerweile eine neue Bundesregierung, FPÖ, ÖVP. Es war für mich sehr schwierig, um ganz ehrlich zu sein, da wieder Fuß zu fassen, weil ich ja dann wieder wöchentlich berichten durfte über Ausländerfeindlichkeit, über Verschlossenheit gegenüber Andersdenkenden, über Menschen, die an den Schalthebeln der Regierung sitzen, die halt in puncto Offenheit, Neugierde und Vertrauen andere Erfahrungen gemacht haben als ich. Und es war dann im Februar, 2 Monate später schon, da habe ich dann meine Stunden reduziert auf 70%. Das mit dem weniger Gehalt ist sich ganz gut ausgegangen, weil ich halt ohnehin festgestellt habe, dass ich weniger Geld eigentlich brauche. Also ich habe einfach viel weniger Sachen gekauft, als ich das früher gemacht habe. Hatte nicht mehr das Bedürfnis danach so groß. Und habe dadurch halt mehr Zeit gewonnen für eigene Projekte, für mein Buch zu schreiben, was halt ein großer Traum war, auch dass wirklich die Weltreise und die persönliche und die spirituelle Weiterentwicklung in Buchform zu bringen, um das halt auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Und dann, ja, war das eine Achterbahn. Mal war ich wirklich sehr, sehr dankbar und konnte auch mich wieder richtig reinhauen in die Arbeit und war sehr dankbar für den Job und so viele Menschen kennenlernen zu dürfen und einfach auch in diesem sicheren Job-Setting sein zu dürfen. Und dann wiederum habe ich gar nicht gewusst, was ich da eigentlich noch verloren habe. Mhm. Also es hat sich dann teilweise wirklich im Wochentakt abgewechselt. Und es ist so ein Gefühl einfach stärker geworden, dass es das nicht mehr ewig dauern wird jetzt. Und ich habe nicht genau gewusst, wann. Ich habe jetzt auch nicht so das Exit-Szenario gehabt. Aber ja, es ist dann noch ein Jahr vergangen, dann ist mein Buch erschienen, dadurch sind halt neue Türen aufgegangen. Ich habe dann Vorträge gehalten und bin zu Interviews eingeladen worden. Und es haben sich halt einfach ja, neue Netzwerke, neue Bekanntschaften gebildet, neue Möglichkeiten. Ich habe begonnen, Yoga zu unterrichten, neben am ORF noch. Und irgendwann war ich dann halt an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann die Dinge, die ich jetzt nebenbei machen könnte, gar nicht mehr tun in dem Ausmaß, wenn ich meinen Job noch habe, weil die Zeit einfach dafür nicht da ist. Ich habe jetzt allerdings auch noch nicht so den konkreten Plan, wie ich in einem halben Jahr meinen Lebensunterhalt verdienen werde. Mhm. Da war so ein bisschen ein innerer Konflikt auch und im Endeffekt war es dann eine Vertrauenssache, dem Herzen folgen, der Stimme des Herzens zu vertrauen, so kitschig das jetzt auch klingt, aber es war wirklich irgendwie, so habe ich es empfunden zu der Zeit. Ich habe in mir gespürt, es ist Zeit, mein Kopf hat mir zwar alle möglichen Szenarien vorgestellt, warum das jetzt keine gute Idee ist, aber mein Herz hat ganz klar gesagt, do it. Just do it. Trust and do it. Vertrau drauf, dass genau die Dinge zur richtigen Zeit passieren, sich die richtigen Türen öffnen werden. Und ja, ich habe es nicht bereut bis jetzt.
Mhm. Braucht aber auch schon sehr viel Mut dann in dem Moment, oder?
Ja, Mut. Ich meine, ich habe in einem Coaching-Gespräch tatsächlich die Entscheidung getroffen. Aha. Also ich habe mich auch begleiten lassen in der Zeit. Das war auch ich habe dann eine Coaching-Ausbildung selber begonnen, weil ich gespürt habe, wie gut mir das tut und ich wollte die Methoden halt selber lernen. Und in einem dieser Lehrcoachings, die wir da hatten, war die Entscheidung plötzlich so klar wie nie zuvor. Und zwar so klar, dass dann wirklich klar war, okay, am liebsten am nächsten Tag kündigen. Also nicht mehr noch, nicht mal eine Woche noch warten, sondern next day.
Hast du es wirklich am nächsten Tag gemacht?
Ich habe am nächsten Tag dann begonnen, die Schritte zu setzen. Es ist nicht gleich gelungen, weil der Personalchef auf Osterurlaub war und so. Also es war dann irgendwie ein bisschen tricky, auch das so den Ball flach zu halten und gleichzeitig aber mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen, um halt ja da einen guten Abschied zu finden, sage ich jetzt mal auch. Mhm. Aber in diesem Coaching-Gespräch bin ich selbst dann mit dieser Geschichte dahergekommen und jetzt sind wir wieder bei der Atlantiküberquerung. Auch da war es notwendig, irgendwie einen sicheren Hafen zu verlassen, um festzustellen, was auf der anderen Seite des Ozeans wartet. Und wenn ich den sicheren Hafen nicht verlasse, dann werde ich das nie herausfinden. Und es ist eine alte, viel strapazierte Metapher, aber ich mag sie sehr gern, weil sie sehr am Punkt ist. Und ich habe mich auf einmal so gefühlt, als wäre ich jetzt in dem sicheren Hafen, aber ich spüre schon den Abenteuergeist, der mir sagt, hey, raus mit dir, du musst da gibt's was anderes noch für dich zu entdecken und noch viel mehr, als du bis jetzt geglaubt hast. Und es war eine ähnliche Situation und dann habe ich mir gedacht, hey, ich meine, du kannst ja nicht über den Atlantik segeln, ein Buch drüber schreiben, anderen Menschen auf der Bühne erzählen von diesen Erfahrungen und wie wichtig es nicht ist, die Komfortzone und den sicheren Hafen zu verlassen und selber kriegst du es nicht auf die Reihe und bleibst in dem Job, wo du eigentlich schon weißt, dass es das nicht mehr ist. Ja. Also hat's Klick gemacht, da war dann einfach klar, okay, muss einfach passieren jetzt. Ja.
Da kommt auch dieses Thema auf, das so viele halt auch sehr oft beschäftigt, dieses Loslassen. Sicheren Hafen verlassen ist ja auch so ein Loslassen von Menschen, ein Loslassen von Träumen jetzt auch, von Jobs vielleicht auch. Und dann sagen die Leute auch immer, ja, lass es doch in der Vergangenheit und lass die Vergangenheit ruhen und denkst dir, ja, wie denn bitte? Wie lasse ich die denn los, nachdem du jetzt auch eine Coaching-Ausbildung hast? Was würdest du da sagen oder welche Tipps könntest du da geben?
Also du hast vorhin das Wort Surrender genannt, dieses sich hingeben dem Leben. Und dazu, zu dem Loslassen, gehört zunächst einmal, dass man es anerkennt, dass man es annimmt, dass man erkennt, wo ein Widerstand ist, ein innerer Konflikt, und dann diesen inneren Konflikt auch willkommen heißt. Sagt, okay, dieser Konflikt ist jetzt zu diesem Zeitpunkt hier, was auch immer er mir zeigen will, ich weiß es vielleicht noch nicht, ich verstehe es auch vielleicht noch nicht, aber er ist jetzt einfach mal hier und er zeigt sich in diesem und jenen Gefühl, in diesen und jenen Gedanken und all das einfach mal anzunehmen. Und da gibt es eine gute Übung, die Willkommensübung zum Beispiel, wo du jeden Tag in der Früh, du kannst das Ritual machen oder du kannst es machen, wenn es gerade akut ist, du setzt dich hin, du schließt deine Augen und du nimmst mal wahr, was da ist. Du stellst dir wirklich die Frage, wie fühle ich mich gerade? Und dann schenkst du diesem Gefühl ein Willkommen, egal wie sich's anfühlt. Ohne jetzt einen Stempel drauf zu geben, also zum Beispiel, ich habe Angst, schlecht, negativ, will ich weghaben, sondern ich habe Angst, okay, wie fühlt sich das an? Wo in meinem Körper spüre ich's? Und dann gibst du dem Raum. Und du lässt dieses Gefühl einfach mal zu. Und das Spannende dabei ist, dadurch wird's kleiner. Es wird weniger. Weil der Widerstand geringer wird. Weil die Energie, die ich dem gebe, frei wird. Und die Energie kann ich jetzt nutzen für was anderes. Die steht mir jetzt zur Verfügung. Die war vorher gebunden in einem inneren Konflikt. Und indem ich das annehme, kann ich es loslassen. Und es verschwindet. Und wenn man das ein paar Mal macht, also es geht auch mit schweren Gefühlen oder mit wirklich schwierigen Herausforderungen, geht auch, wenn du dann in der Früh sagst, okay, also in dem Fall ich, Jakob, heiße mich aus ganzem Herzen willkommen. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinem Vogel, der da oben sein Unwesen treibt, mit allem, was so dazugehört. Zweiter Satz, willkommen die Herausforderungen des Tages. Und das Dritte, wenn ich gerade mit einer Person zum Beispiel in Konflikt bin oder mich jemand verletzt hat, schenke ich auch dieser Person ein Willkommen. Mhm. Und wenn man dann achtsam hinspürt, dann merkt man, dass sich was verändert in der eigenen Energie, im eigenen Seinszustand. Und daraus können ganz neue Dinge entstehen.
Das war gerade die beste Coaching-Session, die ich gehabt habe, glaube ich. Das ist immer gut. Du, die aktuelle Situation, wir haben sie immer wieder einfließen lassen. Wie siehst du die gerade? Was passiert da gerade?
Auf einer Metaebene meinst du?
Gerne auch, ja.
Bewusstseinsebene. Also ich sehe, dass sich das Bewusstsein der Menschheit weiterentwickelt. Das passiert schon seit vielen Jahren, aber es wird jetzt erst so richtig deutlich. Mhm. Das haben, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit indigenen Kulturen oder mit alten Traditionen, auch mit Yoga-Philosophie oder solchen auch spirituellen Zugängen zum Leben, dann gibt es dort Menschen, die haben schon vor vielen, vielen Jahren, vor tausenden von Jahren vorhergesehen, dass ungefähr zu dieser Zeit ein Bewusstseinssprung in der Menschheit passieren wird. Mhm. Das, was wir sehen aktuell, die vielen Krisenherde, die menschgemachten Krisenherde und auch die Krisenherde, die uns einfach so passieren, wie jetzt die Corona-Krise, die bis zu einem gewissen Grad natürlich auch menschgemacht ist, Stichwort Globalisierung und schnelle Verbreitung von einem Virus und so weiter. Die Ökokrise, also wirklich die ganze Klimakatastrophe, aus der wir ja wirklich nur mehr sehr schwer rauskommen. All das zeigt uns was, das führt uns etwas vor Augen. Und jetzt mag ich wirklich, jetzt muss man genau aufpassen, was man sagt, weil es gibt viele Menschen, die jetzt wirklich drunter leiden, auch unter dieser Zeit. Ja. Und all das ist, es ist extrem wichtig, dass man auf sie Rücksicht nimmt, dass man da zusammenwächst, dass man da nicht zynisch wird, dass man das auch anerkennt und würdigt. Aber dahinter liegt, glaube ich, schon eine ganz, ganz große Chance für die Menschheit. Wir sehen es jetzt, also der Bundespräsident hat so eine berührende Ansprache gehalten, wo er gesagt hat, also er hat genau das auch an Punkt gebracht mit diese Erkenntnisse, die dahinter liegen. Wir müssen sie jetzt nur sehen, wir müssen sie nur erkennen. Und eine der wertvollsten Erkenntnisse, hat er gesagt, ist, dass wir viel stärker und viel enger miteinander verbunden sind, als uns das bisher bewusst war. Und dass wir jetzt gerade, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, näher zusammenrutschen. Es entwickeln sich Gemeinschaften, Menschen führen Essen. Meine Mutter hat gestern 30 Essen und Medikamente ausgeführt hier im Ort, wo ich jetzt gerade bin, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. In Wohnhäusern hängen Zettel, wo die Leute älteren Menschen anbieten, Einkäufe zu erledigen. Ja, die Leute spielen von den Balkonen ihre Musikinstrumente, um irgendwie für Unterhaltung zu sorgen, für die, die einsam sind. Also es entwickelt sich da eine unglaubliche Dynamik. Und in Wahrheit erkennen wir als Menschheit, glaube ich, auch neue Potenziale in uns, die bisher vielleicht nicht entdeckt waren, die wir jetzt aber so gut brauchen können, um auch mit anderen Krisen umzugehen. Weil wir vielleicht feststellen, dass wir auch mit einer Klimakrise nicht umgehen können, solange wir uns gegenseitig bekriegen und zerstören und solange wir in dieser alten Welt, in dieser alten Geschichte leben, wo alles gegeneinander passiert, wo ein Konflikt an der Tagesordnung ist und wo der Wettbewerb, diese ständige Competition, dem Geld hinterherlaufen, hinein in eine Sackgasse, wo schon längst klar ist, dass der einzige Weg raus aus dieser Sackgasse nach hinten ist und ganz sicher nicht mit Turbo nach vorne, dass das jetzt einfach auch immer mehr Menschen bewusst wird. Und die Corona-Zeit jetzt ist da, glaube ich, ein Eye-Opener für viele, auch um sich genau solche Fragen vielleicht öfters zu stellen. Wer bin ich denn wirklich? Was ist meine Rolle, die ich hier zu spielen habe? Was kann ich tun? Was kann ich in meinem Leben verändern? Wie kann ich die Zeit, die ich jetzt habe, zum Beispiel nutzen? Und auch hier wiederum liegt's ganz bei mir persönlich, welche Entscheidungen ich treffe für mich selbst, wie ich umgehe mit der Situation. Weil zum Beispiel jetzt die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie seit 1946 nicht mehr aktuell. Es ist unglaublich eigentlich, was da passiert. Und es ist für ganz viele Menschen, die stehen jetzt irgendwie vor den Abgründen ihrer Existenz. Mhm. Und ich persönlich kann mir das noch nicht einmal vorstellen, wie sich das anfühlt, weil ich immer noch in einer relativ okay Situation bin.
Ja, bei mir genauso, ja. Ich denke das auch immer, ja.
Und auch da muss man jetzt wieder sehr vorsichtig sein. Und trotzdem gibt's Menschen, die jetzt arbeitslos geworden sind und das Positive drin sehen. Nämlich plötzlich vielleicht erkennen, den Job wollte ich doch sowieso schon nicht mehr machen. Ja. jetzt habe ich die Chance, vielleicht mich weiterzuentwickeln. Und auch wenn das jetzt schmerzhaft ist und auch wenn es weh tut und hart ist und wenn ich vielleicht jetzt den Ausweg nicht sehe, aber es ist so, wie es ist und ich kann es jetzt nicht ändern. Und jetzt sind wir wieder bei dem Willkommen. Und je früher ich in gewisser Weise eine Akzeptanz aufbauen kann zu der Situation, in der ich da jetzt stecke, desto eher wird es mir gelingen, konstruktiv damit umzugehen, sprich vielleicht sogar tatsächlich das Positive zu sehen. Und das gilt jetzt für eine ganz persönliche Ebene. Und ich glaube, das gilt auch für das gesamte Kollektiv, für die Menschheit als Ganzes auf globaler Ebene. Dass wir aus dieser Krise heraus Stärken entwickeln können, die wir bis jetzt überhaupt nicht gelebt haben. Dass wir ein ganz neues Potenzial entfalten können, in eine Welt aufbrechen können, die geprägt ist von Miteinander, von einer Harmonie mit der Natur und mit uns selbst, in der wir schauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und nicht schauen, wo wir uns gegenseitig noch was wegnehmen können. Ja. Wo wir uns nicht mehr bekriegen, sondern wo wir Probleme gemeinsam lösen. Und der Max Frisch hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ja nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Mhm. Ich glaube, das trifft gerade sehr gut zu.
Mhm. Meine letzte Frage ist normalerweise immer so eine Frage nach dem Perspektivenwechsel. Aber ich glaube, in unserem Gespräch hatten wir sehr viele Perspektivenwechsel.
Ich glaube auch.
Deswegen meine letzte Frage heute so an dich. Ich habe ein so wunderschönes Posting von dir gelesen auf Instagram über deine Freundin. Und deswegen ist meine letzte Frage an dich so, was ist für dich Liebe?
Das Beste kommt zum Schluss, oder? Ich glaube, dass Liebe so viel mehr ist als nur die romantische Liebe jetzt, die da vielleicht in dem Posting zum Ausdruck gekommen ist, zum Jahrestag in meiner Beziehung jetzt mit meiner Freundin. Liebe ist so viel tiefgründiger. Liebe ist das, was alles zusammenhält. Liebe ist das, was jetzt dafür sorgt, dass wir Mitgefühl füreinander haben. Liebe ist die Basis von Dankbarkeit. Wenn ich die Liebe entdecken kann zu den kleinen Dingen in meinem Leben, kann ich dankbar sein dafür. Dann kann ich plötzlich wertschätzen, was ich eigentlich alles habe an Schätzen. Ich glaube, dass Liebe das Größte ist, was uns passieren kann und auch das ist, was jeder in sich trägt und wo es darum geht, es zu entfalten. Es ist einfach Schicht für Schicht zu befreien von allem, was Liebe nicht ist. Ja. Durch Gegenwärtigkeit, durch Präsentsein, durch die Schätze des Lebens auszuentdecken und auszukosten. Mhm. Und man könnte jetzt wahrscheinlich noch Stunden darüber reden, was Liebe alles ist und was Liebe nicht ist. Und da hat jeder wahrscheinlich auch seine eigene Definition, aber das trifft für mich am besten. Es gibt ja auch so die Aussage, Gott ist Liebe. Mhm. Das Universum ist Liebe. Also das Höchste von allem ist Liebe. Und das ist die Grundschwingung. Das ist die höchste Schwingung, auf der wir als Menschen schwingen können. Mhm. Die höchste Frequenz. Und das ist, glaube ich, auch, damit ist Liebe, glaube ich, auch ein wunderschönes Ziel.
Und ich finde auch immer wieder, mit Liebe kannst du alles lösen. Wenn du es in Liebe oder mit Liebe machst oder wenn das komplett im Zeichen von Liebe ist, dann kannst du auch gar nicht verletzt werden, weil Liebe kann nicht verletzt werden. Das ist das Ego, das halt dann auch verletzt wird, ja. Jetzt auch wenn man es auf Menschen bezieht.
Ja.
Ja, ist was ja, Starkes. Schön. Mhm. Ja, ist was ja. Starkes. Ja. Mhm. Jakob, das war wunderschön mit dir. Es war wirklich toll, dich mal so kennenzulernen. Ich kenne dich halt ja, über Instagram, über deine Podcasts. Es war wunderschön mit dir einfach jetzt so zu reden. Danke dir.
Ja, und ich danke dir ganz herzlich für deine wirklich, wirklich tollen Fragen. Und ja, du hast es mir sehr leicht gemacht. Du hast den Raum zur Verfügung gestellt. Und Dankeschön.
Sehr gerne, danke dir.